Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Jahrelang hat Hanna Fiedler ihren demenzerkrankten Mann Franz betreut, gepflegt, beaufsichtigt. Sie hat ihren Job aufgegeben, um sich rund um die Uhr um ihn kümmern zu können. Hanna Fiedler war früher schon einmal bei uns zu Gast. Inzwischen hat ihr Mann den Kampf gegen seine Krankheit leider verloren. Er ist im Juni 2018 gestorben. Hanna Fiedler hat sich entschlossen, ihre gemeinsame Geschichte in einem Buch festzuhalten. 2019 erschien Unser Leben zu dritt, die Demenz, er und ich. Daraus wird sie im Laufe des Gesprächs immer wieder einige Passagen lesen. Liebe Hanna, vielen Dank für den Kommen.
Danke für die Einladung.
Was möchtest du den anderen mit deinem Buch mitgeben?
Das sind mehrere Dinge. Eines davon ist, dass bekannt wird, dass es mehrere Demenzformen gibt und dass diese Krankheit nicht über einen Kamm geschert werden kann. Aber das Zweite ist, wie es Angehörigen geht, mit sich selbst umzugehen und mit der Situation dann klarzukommen. Nicht nur, um den Kranken noch besser zu helfen, sondern zu schauen, wie sie selbst mit sich umgehen können. Und das möchte ich gerne weitergeben.
War das Buch auch eine Möglichkeit, deinen Verlust zu bearbeiten?
Ja, natürlich. Auch die Situation, in der ich mich die ganze Zeit befunden habe, in den Zwiespalt zwischen Gesellschaft, Politik, Krankheit und mir selber.
In dem Buch gibt es eine Figur namens AD. Was hat es denn mit der auf sich?
AD ist ein kleiner junger Mann, der Alois D. Alzheimer heißt. Und dem geht es nicht besonders gut, weil er vergessen hat, was er eigentlich ist und was er macht. Aber grundsätzlich kommt AD auch daher, dass es ein bisschen mit Abschied zu tun hat. AD wie Tschüss. Und das kann man sehr wehmütig empfinden, wie AD. Und man kann es sehr fröhlich empfinden, wie AD und Tschüss. Und beides ist stimmig mit dieser Krankheit.
Jetzt hast du ja schon einmal bei uns erzählt, wie es dir geht als pflegende Angehörige. Ja. Damals hat dein Mann noch gelebt. Aber jetzt wollen wir mal zum Beginn der Geschichte und nicht nur über seine Krankheit sprechen, sondern was war denn Franz eigentlich für ein Mensch?
Er war ein sehr sozialer Mensch. Er war selbst als Betriebsrat einer großen Baufirma immer mit Leuten konfrontiert. Er hat immer geschaut, dass denen gut geht, was man tun kann, wie man gemeinsam mit dem Auftraggeber oder mit dem Chef zu einer Lösung kommt. Und er hat sich immer für andere engagiert, sehr, sehr lange, bis die Krankheit zugeschlagen hat. Dann hat das begonnen, langsam zu veräppen, dass er sich um andere gekümmert hat, sondern dann war er sein eigenes Universum. Und alles, was er gedacht und gesagt hat, hat einfach gestimmt.
Wie habt ihr denn euch einander kennengelernt?
Im Betrieb, in der Firma. Er war Betriebsrat, ich war eine Zeit lang Sekretärin vom Chef und habe ihn auch bei seinen Sitzungen unterstützt. Ja, und er war halt immer da und hat sehr viel für andere getan, was mich fasziniert hat, weil ich das sehr mag, wenn man sozial engagiert ist.
Wie würdest du denn deine Beziehung zu deinem Mann beschreiben, bevor also die Krankheit gekommen ist?
Es war eine tolle Beziehung, schon alleine deshalb, weil wir beide sehr freiheitsliebend waren und dadurch unser eigenes Leben, aber gemeinsam gelebt haben. Das bedeutet, wir haben uns täglich getroffen und haben sonst aber unsere Eigenständigkeit behalten können. Und wir waren nicht aufeinander angewiesen.
Also ihr habt sich schon so eigene Räume für jeden gelassen?
Ja, absolut. Das war für uns beide sehr wichtig. Dass wir uns immer treffen. Ich habe immer gesagt, wir leben ein eigenes Leben, aber wir haben täglich eine Verabredung.
Ab wann hast du denn im Wesen deines Mannes eine Veränderung festgestellt?
Das ist eine schwierige Frage, weil festgestellt und wirklich wahrgenommen habe ich sie erst ein paar Monate, bevor die Krankheit auch festgestellt wurde. Rückwirkend gesehen war das schon viele, viele Jahre.
Und darüber schreibst du auch in dem Buch und nun würde ich dich bitten, dass du uns etwas daraus vorliest.
Ja, genau. Es hat eine Zeit gegeben, wo es dann auffällig war. 7 oder 8 Jahre lang wurde es immer extremer. Als ich ihn kennenlernte, setzte er sich für andere ein, unter anderem in seiner Funktion als Betriebsrat. Doch irgendwann hatte er überhaupt kein Verständnis mehr für andere, nur noch für sich selbst. Er verstand plötzlich nicht mehr, dass man jemandem anderen nicht zu nahe kommen darf. Er verstand nicht mehr, dass man jemanden anderen nicht berühren darf, wenn er oder sie das nicht möchte. Er verstand nicht, dass mich manch zotiger Spruch einfach nicht angebracht und erwünscht war. Er verstand es nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man ihn darauf hinwies, kam als Antwort ein sehr verblüffter Gesichtsausdruck und die Entgegnung: Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich verstehe das nicht. Franz war damals noch in der Firma tätig, als er zum ersten Mal, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, eine Verwarnung erhielt. An diesem Tag kam er ziemlich sauer von der Arbeit nach Hause und erzählte verständnislos, dass er unbegründet eine Abmahnung wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz bekommen hätte. Er verstünde das gar nicht, weil er der jungen Kollegin ja nur gesagt hätte, dass sie ihre Piep nicht so heraushängen lassen sollte, wenn die Kollegen sonst einen Piep bekommen und nur mehr ans Piep denken würden, anstatt zu arbeiten. Wenn sie Piep wollte, dann sollte sie doch auf den Piep gehen. Ja, da fiel es mir zum ersten Mal bewusst auf, dass ein Gespräch mit ihm sehr oft aufs Piepen bestehen würde, wäre es im Fernsehen zu sehen. Doch damals dachte ich noch, aber wenn er mir das alles erzählt, kann ja nichts Schlimmes dahinter stecken. Und so ist er nicht und überhaupt. Ich sah ihm an, dass er wirklich und wahrhaftig nicht verstand, was falsch gewesen sein sollte, als auch ich ihm sagte, dass das so nicht geht. Ich hätte damals ja noch keine Idee, dass er krank sein könnte. Entgegnete er nur, ich habe doch nichts getan. Auch in der Folgezeit waren es immer alle anderen, die logen. Er selbst sah sich prinzipiell als unschuldig. Wenig später hatte ich innerhalb eines Jahres 2 Eingriffe am Herz und einen Schlaganfall. Franz war äußerst besorgt und besuchte mich täglich im Krankenhaus. Da merkte ich, wie er mit den Schwestern sprach, wenn er glaubte, ich höre ihn nicht. Und wie wenig er sich um die Wertschätzung anderer Menschen gegenüber kümmerte, wenn er Dinge für mich durchsetzen wollte. Er fing an, seine eigene stimmige Welt zu bauen. Oder hatte sie sich schon gebaut und übersiedelte jetzt mehr und mehr dorthin. Ab diesem Zeitpunkt begann es für mich schwierig zu werden.
Du warst ja dann mit der Zeit immer verzweifelter, hast auch über eine Trennung nachgedacht. Ja. Dann hatte der Franz einen Schlaganfall, musste ins Krankenhaus. Und da ist eine Szene dir besonders in Erinnerung geblieben. Da hat dich eine Krankenschwester, glaube ich, aufmerksam gemacht auf sein Verhalten.
Ja, so ist es. Vielleicht lese ich das vor. Sorgen Sie dafür, dass er das nicht macht. Einige Wochen später hatte Franz den 2. Schlaganfall und wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Ein paar Tage danach, als ich ihn wie jeden Tag besuchte, kam der Oberarzt auf mich zu und meinte, jetzt müssen wir dann aber irgendwas mit ihm unternehmen. Heute Nachmittag ist er im Bett einer fremden Frau gelegen und meinte, da ist es schön warm und kuschelig. Da bleibt er. Sorgen Sie dafür, dass er das nicht macht. Ich war sprachlos, zumindest kurz. Dann sagte ich, da wird er wahrscheinlich recht haben, dass es dort wärmer ist als in seinem Bett. Und ich bin nicht den ganzen Tag da. Ist Ihnen das eigentlich aufgefallen? Sie sind den ganzen Tag da, nicht ich. Also was genau soll ich da machen? Am nächsten Tag, als ich kam, stand Franz neben sich. Total. Man hatte ihn 5-Punkt fixiert, also an Armen, Beinen und Bauch festgeschnallt. Wahrscheinlich von Donnerstag bis Montag musste er so bleiben. Ich war machtlos. Wahrscheinlich wurde er auch medikamentös ruhig gestellt. Auf die Idee, dass er dement sein könnte, kam man auch hier nicht. Obwohl es im Haus großartige Neurologen gab.
Und ab wann stand dann endgültig fest die Diagnose frontotemporale Demenz?
Man hat erst ein paar Monate später festgestellt, dass er, wie sein Verhalten ist, wie er sich verhält, und es ist ihm dann nahegelegt worden, Gott sei Dank von einer Sozialarbeiterin, dass er sich unterstützen lässt vom psychosozialen Dienst.
Was genau ist denn frontotemporale Demenz?
Frontotemporale Demenz ist eine Form der Demenz, wo sich Teile im Gehirn zerstören, die im frontalen oder Seitenbereich des Gehirns liegen. Und dort ist eigentlich das Sozialverhalten das erwünschte und erlernte Sozialverhalten des Menschen ansässig. Das heißt, alles, was wir erlernen, wie man sich benimmt, wie man sich in Gesellschaft verhält, was gesellschaftlich erwünscht ist, sitzt dort. Und wenn sich das zerstört, dann vergisst der Mensch das. Und man verhält sich eigentlich, wie man sich natürlich verhalten würde.
Also er lässt im Prinzip die sozialen Schranken fallen,
ja, kann man sagen. Ja, absolut. Absolut.
Wie bist du mit der Diagnose umgegangen?
Mit der Diagnose dann schon ein bisschen besser, weil dann wusste ich, um was es geht. Davor war es noch schlimmer, weil nicht zu wissen, was passiert und trotzdem zu erkennen, dass er sich sehr distanzlos verhält, dass er Leuten zu nahe kommt, dass er keine Distanz Frauen gegießt, dass er etwas so haben möchte, dann hat er es einfach getan. Und das machen sehr häufig Pubertierende auch, dass sie dann halt einfach tun, was ihnen in den Sinn kommt.
Du meinst Grenzen austesten?
Grenzen, auch. Nicht nur austesten, weil für ihn hat es die Grenzen ja gar nicht gegeben. Also er ist einfach dorthin gegangen, wo er hingehen wollte. Er hat hingegriffen, wo er hingreifen wollte. Er hat gesagt, was er sagen wollte.
Du hast gesagt, er hat sogar einmal, es gab sogar Probleme dann auch mit Geschäften, oder? Also er hatte dann teilweise Hausverbot in einigen Geschäften.
Ja, zum Beispiel beim Hofer. Er hat sich eine Schokolade kaufen wollen und er ist damit zur Kasse gegangen und hat eigentlich scherzhaft, kannten mich alle und alle kannten meinen Mann. Wenn er unterwegs war, was zu diesem Zeitpunkt noch möglich war, dann hatte er quasi ein Sicherheitsnetz aus Menschen, die ihn kannten. Ihn in der verschlossenen Wohnung zurückzulassen, wäre quasi eine schwere Straftat. Freiheitsentzug gewesen. Auch das ist emotional eine große Herausforderung. Einen Menschen, den man liebt, von dem man weiß, dass er dement ist, allein herumlaufen zu lassen, in den Reaktionen der Passanten auszusetzen, zu riskieren, dass er vor einer Erwartungshaltung der Umgebung spielt, aus meiner Sicht ebenfalls eine große Rolle bei der Überforderung. Wieso sollte es schließlich, nachdem ehrenamtliche Helfer ja alles können, ein Angehöriger nicht können? Der soll sich nicht so anstellen. Das ist doch schließlich seine Pflicht von Kindern und Partnern, oder? Nein, ist es nicht. Der wunderbare Ausspruch, meine Eltern haben sich immer um mich gekümmert, daher muss ich mich jetzt um sie kümmern, ist meines Erachtens Blödsinn. Man müsste das mit sofortiger Wirkung alles, um lästig zu sein, um in der Gesellschaft lästig zu sein und bei der Politik lästig zu sein. Ich habe das auch kurz zusammengeschrieben, wenn die Zeit noch sein sollte. Gerne. Am 11. Juni 2018 bekam meine Welt einen Riss, einen endgültigen. Und dennoch geht es weiter. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mich weiterhin in meiner Position als diplomierte Lebensberaterin, aber auch in meiner Eigenschaft als ehemals pflegende Angehörige und als Mensch zu engagieren. Für eine bessere Kommunikation mit den Betroffenen.